Popkultur. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
1000 Jahre Pop. Was war das denn?
Pop
Kultur.
Ich weiß, ich hoffe, man hört das überhaupt auf der Aufnahme, was sie gerade rausgekriegt hat.
Stimmt.
Ich denke
schon. Das drehst du mal auf.
Ja, genau. Ich gebe noch mal ein bisschen Effekt drauf. Ja, da sind wir wieder.
Ja.
Immer noch im Addendum. Und ja, wie es bei so Jahrzehntfolgen üblich ist, beginne ich mit einer Jahreszahl, in diesem Falle 1987.
Sehr gerne.
Sehr gerne. Ja. Weißt du irgendwas von
87? 87
kam ich,
ja. 1987 war ein wichtiges Jahr für mich,
ja,
weil wir zum einen umgezogen sind in eine neue Stadt.
Ah.
Und ich kam auf die weiterführende Schule.
Ah, ja. Guck mal. Ja,
mhm.
Dann war das
alles
ja gleich,
war neu.
Ja, alles neu macht der Mai.
Mhm. Ja, im Frühjahr sind wir, glaube ich, umgezogen. Das passt schon. Mhm.
Sehr schön.
Mhm. Ein weiteres. Im Sommer, ja.
Im Sommer?
Ich glaube, im Sommer.
Mhm. Ah, okay. Mhm. Von nach,
ja, genau.
Ne? Genau. Mhm. Steffi Graf gewinnt ihren ersten Grand Slam-Titel.
Ah.
Ja. Hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm, aber war wohl so. Besiegte Martina Navratilova.
Grand Slams? Gibt es
ja
vier, oder?
Oh, das ist eine gute Frage.
Und Grand Slam, ist das dann so der große Schlag?
Das ist der große Slam, der ja große Schlag, ja, ja. Der große Wurf,
hm,
genau. Ja, 17 Jahre war die auch damals, ne? Genau wie Boris ein Jahr vorher.
Sehr krass.
Genau. Und was auch noch ein wichtiges Thema war, Herr Rust, Matthias, landete auf,
ja,
dem roten Platz mit seiner Cessna.
Ja.
Der war 18 und wurde von niemandem entdeckt dabei.
Nee, wenn wir Zeit haben, ich habe es noch als Bonusthema dabei.
Ja.
Kann ich auch ein paar Sachen dazu sagen, weil das echt eine sehr abgefahrene Story war.
Ja, ja. Also das ist auf
jeden Fall. Aber nur, wenn wir Zeit haben.
Okay. Ja, die Konsequenz waren 4 Jahre Arbeitslager, ne?
Mhm.
Und eine unglaubliche Geschichte, genau. Tja, und dann kam Dirty Dancing.
Ja.
Und es hätte ein Flop werden sollen, denn es war kaum Budget und eine Story mit wenig Tiefgang.
Aber Natascha ging so oft in die Vorstellung,
ja,
dass sich das Ganze zu einem Megaseller entwickelte. So war es doch, ne?
Ja, so war das, glaube ich, genau, genau. Ja, der Film und der Soundtrack avancierten über Nacht zum Kassenschlager und es ist bis heute alles Kult.
Ja.
Ne, das kann man so sagen. Und Herr Gottschalk moderierte zum ersten Mal Wetten, dass.
Mhm.
Und das, was von Frank Elstner erschaffen wurde, wurde dann von Herrn Gottschalk übernommen. Ne? Über 150 weitere Sendungen sollten folgen.
Was, ne, hat der Tommy vorher gemacht?
Der hat zum Beispiel Na Sowas gemacht.
Ja,
ne?
Genau.
Und ich glaube, davor noch was.
Tommys Popshow. Wir hatten ja letztens
auch
über
noch
Ronnys Popshow gesprochen.
Genau.
Aber Tommy war noch vor Ronny da.
Ja, und es gab noch was, wo ich aber gerade nicht drauf komme, wie es hieß. Noch vor, davor.
Noch davor?
Noch davor.
In 80ern oder noch
ich
in den 70ern?
Ende der 70er, Anfang der 80er.
Auch was mit Popshow?
Ja, auch was mit Pop auf jeden Fall. Ich komme aber gerade nicht drauf, wie es hieß.
Mhm.
Da müsste ich noch mal recherchieren. Ich weiß nicht, ob du es noch kennst. Ich kannte es auch nur so ganz, ganz, ganz dunkel noch. Mhm, genau. Ja, und ja, die Prinz Charles und Lady Di haben als royales Paar einen ausgedehnten Besuch durch Deutschland getätigt, ne, und trafen dabei eben neben Staatsoberhäuptern auch Leute wie Herrn Boris Becker.
Ah.
Ne? Mhm. Genau. Der einen peinlichen Start ins Jahr 87 gab es auch. ARD überträgt zum Jahreswechsel aus Versehen die Neujahrsansprache des Vorjahres von Herrn Kohl.
Ja, das war ein kleiner Skandal.
Ja.
Dabei kann das nochmal passieren.
Tja,
was ist denn jetzt,
das falsche Band eingelegt.
Ja, finde ich, kann mal passieren.
Ja. Genau. War wahrscheinlich auch nicht so viel Neues, was er erzählt hat. Vielleicht ist er auch schon nie aufgefallen. Genau. Ja, dann gibt es da so ein paar Besuche. Herr Reagan kam vorbei und hält so eine ganz bekannte Rede am Brandenburger Tor.
Tear down that wall, Mr.
Richtig,
Gorbachev.
Richtig, ganz genau. Das hat er gesagt. Ne? Und Herr Honecker stattete der Bundesrepublik als erster Staatschef auch einen Besuch ab.
Was hat der gesagt?
Ne? Doch. Ja, nö, hat er gesagt. Ne? Genau. Ja, und es war ein heißer Sommer. Europa stöhnt unter der Hitze. Und in Italien und Griechenland sterben mehr als 1000 Menschen aufgrund der Hitze. Hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm. Also war damals schon mal Thema auch zwischendurch. Ja, und die Bundesrepublik beschließt dann irgendwie 100 D-Mark statt 30 D-Mark als Begrüßungsgeld an Besucher aus dem Osten auszuzahlen.
Das gab es da schon, das Begrüßungsgeld?
Ja. Krass, ne?
Wusste ich nicht.
Nee, war mir auch nicht klar. Gab es damals.
Für Ausgebürgerte aus der DDR oder was? Ja, kann ja nur, ne?
Muss ja, ja.
Oder hat Kathi Witt jedes Mal, wenn sie in der BRD einen Lauf hatte,
einen ausgeschüttet
30 mal. Tacken irgendwie eingesteckt?
Ja, es kann natürlich sein, dass er da noch mal extra...
Nee, es ging wahrscheinlich um Ausgebürgerte,
ja,
oder?
wahrscheinlich. Also stand da gewusst, leider jetzt auch nicht so genauer, ja, aber es muss so gewesen sein. Mhm. Ja, und die Superhits des Jahres sind Voyage, Voyage von Desireless, La Isla Bonita von Madonna und It's a Sin von den Pet Shop Boys.
Auch toll.
Mhm. Genau. Ja, ich noch ganz kurz, 88 gibt es noch zwei, drei wichtige Dinge, die man erwähnen sollte, nämlich Ödipussy kommt in die Kinos,
Loriot,
erster Spielfilm, genau. Und feierte in Ost- und West-Berlin zur gleichen Zeit Premiere, der Mauerfall lag da schon in der Luft. Herbert Grönemeyer veröffentlicht Ö und das Album hält sich damit ganze 14 Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts. Franz Josef Strauß stirbt im Oktober. Auf einem Jagdausflug.
Wie?
Wahrscheinlich zu turbulent gewesen. Ne?
Okay, war das Herz vermutlich nicht erschossen worden, versehentlich.
Nee, erschossen worden ist er nicht. Es war wohl das Herz, genau. Ja, und Bruce Springsteen gibt ein Konzert in der DDR.
Ach echt?
Ja,
habe ich auch nicht gewusst.
Soll das größte Konzert überhaupt in der DDR
werden. Krass, habe ich überhaupt nicht gewusst.
Ja, 150.000 Leute kommen dahin. Ja, und George H.W. Bush wird zum US-Präsidenten gewählt im November und beerbt Ronald Reagan. ALF kommt ins deutsche Fernsehen. Passend. Ja. Genau. Und in Rammstein ereignet sich eine verhängnisvolle Kollision von Flugzeugen.
Auch übel.
Und fordert 70 Todesopfer. Genau. Die Geiselnahme von Gladbeck hast du schon erwähnt. War auch 88. Und Milli Vanillis Debütalbum steht in den USA 7 Wochen auf Platz 1.
Girl, you know it's true.
Hatte aus Deutschland davor auch noch keiner geschafft. Genau. Ja, und genau, du sagst es schon, Girl, you know it's true, einer der Superhits des Jahres. Genauso wie Imni Nalu von Ofer.
Super, fand ich damals extrem scheiße.
Ja, ich find's direkt geil.
Mein Vater fand's super, hat's voll gefeiert. Und ich fand's schrecklich. Ja. Und in den letzten Jahren konnte ich dem voll was abgewinnen und dachte, was für ein geiler Track.
Ja, Hammer.
Also, übrigens auch viel zu früh verstorben.
Die ist tot?
Die ist tot.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Die ist zum einen, aber das war nicht die Todesursache, war sie, glaube ich, irgendwann auch HIV-positiv.
Ach was.
Ja. Und
was?
Ja. Und ich glaube, ist die, ich sage jetzt bestimmt was komplett Falsches, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen?
Ich habe keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass die tot ist.
Wir checken das mal recht.
Ja.
Doch, die lebt leider nicht mehr.
Okay, krass.
Ja, aber Imni Nalu hat sie als Erbe hinterlassen, für uns alle sozusagen. Und geiler Track.
Ja,
wir checken das gleich nochmal, um jetzt irgendwie hier nichts Falsches zu verbreiten.
Ja. Genau, ja, und France Gall hatte mit Ella Ella ebenfalls einen Hit, genauso wie Morikante mit Yeke Yeke. Also Songs mit Fremdsprachen, die plötzlich wieder en vogue waren. Genau.
Auch ein cooler Song
eigentlich. Ja, Hammer, ja, fand ich auch super.
Keiner weiß, worum es ging, aber alle riefen Yeke Yeke.
Ja, genau. Yeke, auch so ein treibenden Afrobeat.
Ja, genau.
Ne? Genau, total geil.
Sehr geil.
Ja, so viel erstmal zu 87 und 88.
Ja, was mir gerade siebenteils eingefallen ist. Ich hatte ja noch einen Nachtrag zur ersten oder zweiten 80er-Episode abzuliefern. Und zwar hatten wir da über 99 Luftballons gesprochen. Und da hatte ich eiskalt behauptet, Nina Hagen hätte den Track nach Amerika gebracht.
Ja.
Und das war richtig, aber nicht Nina Hagen hat es in dieser Radiosendung gespielt, das Tape, sondern sie hatte jemanden im Schlepptau, nämlich die berühmt-berüchtigte Christiane F.
Mhm.
Die hatte nämlich ein Tape dabei mit 99 Luftballons drauf.
Krass.
Und die hat das quasi bekannt gemacht in den USA.
Das ist ja abgefahren.
Super abgefahren, oder?
Voll.
Ja.
Nee, das war mir nicht bewusst.
Überhaupt schon Nina Hagen und Christiane F.
Ja.
Zusammen mit einer amerikanischen Radiosendung.
Das ist echt krass.
Das konnten auch nur die 80er hervorbringen, oder?
Ja, total.
Ja, das nochmal dazu.
Ich könnte, bevor du übernimmst, noch einen vergessene Perle spielen.
Bitte.
Ja?
Ja.
Dann würde ich jetzt noch eine raushauen.
Auf jeden Fall.
Eine vergessene Perle gleich zu Beginn von einer amerikanischen Band, die ich so auch null auf dem Schirm mehr hatte. Also den Namen auch bis heute eigentlich. Sagt mir im Nachgang auch nichts mehr. Bourgeois Tag, sagt dir das was?
Nee.
Okay. Ein Stück, was mich, glaube ich, aus dem Grund so angesprochen hat, weil es extreme Beatles-Anleihen hat. In der ganzen Komposition und auch so vom Gesang auch ein bisschen her. Und das hat mich damals im Radio überrascht. Und irgendwie ist es auch schon so, hat es schon manchmal so einen leichten 90er-Einschlag, so produktionstechnisch. Man merkt schon so, die Produktion hat sich so Ende der 80er schon so ein bisschen gewandelt, ein bisschen hochglanziger das Ganze, ein bisschen ne, so viele Details drin. Mhm. Und ja, wir hören von Bourgeois Tag, I Don't Mind At All. Viel Spaß damit.
The time for talking's over now, I guess it's time to let you go. But I don't, no, I don't mind at all. It's getting so you never know when things are better left alone. But I don't, no, I don't mind at all. It's important to me. I don't see you laughing at me. But I'm smart enough to know that I have to let you go. But I don't mind at all. Sentimental tears will get you far as you might think they will. Goodbye to my own sanity. But I don't, no, I don't, no, I don't mind at all.
Ja, ein sehr schöner Song.
Wirklich schön, erinnert an Beatles ein bisschen.
Voll.
Ne? Aber nicht zu sehr.
Schöner Text.
Ja. Wir haben auch gerade nochmal gecheckt, was mit Ofra Haser, der Unglückseligen, war. Sie ist tatsächlich nicht bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, sondern an den Folgen von ihrer AIDS-Erkrankung.
Genau.
Und somit eine der wenigen bekannten Frauen tatsächlich, die wir als Todesopfer zu beklagen haben.
Ja, ich glaube, das war auch recht kontrovers damals, ne? Dann in Israel, AIDS und überhaupt und...
Was religiösen Aspekten?
Ja, auch, ja. Hatte sie sich wohl bei ihrem Mann eingefangen.
Aha. Schöne Scheiße, kann man dazu sagen.
Scheiße, ja.
Gut. Ach, wir sind immer noch zu Beginn unserer Sendung.
Fällt mir gerade auf. Ne?
Ich wollte schon gerade Tschüss sagen.
Das klang schon nach Ende.
Ja. Nein, nein, wir starten gerade erst durch. Genau. Momentchen, einen Schluck.
Ja, ich auch.
So. Ich habe ein bisschen Input wieder vorbereitet. Mhm. Und zwar möchte ich nochmal schauen, wohin wir denn alle so gereist sind. In den 80er Jahren. Wir hatten ja schon mitbekommen, in den 60ern war das Auto als neues Fortbewegungsmittel, das irgendwie sich alle leisten konnten, dazu da, um unter anderem auch nach Italien zu fahren und so.
Genau.
Ne? Das hielt sich auch eine ganze Weile so. Aber in den 80er Jahren gab es einen Einbruch, was Reisen betrifft nach Italien, Spanien oder auch Griechenland beispielsweise. Mhm. Ausschlaggebend war, dass unter anderem die Lebenserhaltungskosten in den jeweiligen Ländern angestiegen waren, mhm, und somit das Reisen in diese Länder auch für Leute aus Deutschland jetzt nicht mehr so super erschwinglich war.
Ja.
Gleichzeitig aber hatte sich ein anderes, sag mal, Billigreiseland hervorgetan, nämlich die Türkei.
Ja.
In den 80ern.
Ja.
Ich weiß nicht, wohin seid ihr so gereist?
Ja,
als
in der Türkei
Familie?
Waren wir definitiv auch.
In den 80ern?
Ich meine schon, ja. Mhm. Ende der 80er, das erste Mal.
Mhm.
Ja. Ich meine, das wäre Ende der 80er gewesen.
Guck, dann wart ihr voll im Trend.
Ja, absolut.
Und sonst so?
Griechenland.
Griechenland?
Kreta war ich. Dann aber auch Spanien, Spanien.
Mhm.
Italien, wie gesagt, war ich am häufigsten in meinem Leben. Mhm. Genau,
das also ganz so Europa waren in den 80ern.
Mehr oder weniger, ja. Mhm. Ich glaube schon eher so der südliche Teil.
Ja.
Ne? Also sonst, ja, doch. Also London habe ich erst in den 90ern.
Ja, ging mir genauso.
Ja, auch Schweden war Anfang der 90er, war ich da. Wobei, wir waren auch mal in Dänemark, da war ich aber ganz klein. Ich glaube, das war sogar noch in den 70ern, dass wir da waren und in Norwegen.
Mhm. Mhm.
Genau.
Ja, wir sind immer noch in Jugoslawien gereist,
ja,
um die Familie zu besuchen.
Ja,
das war bei uns dann eher...
Ja.
Familie besuchen und ein bisschen Strandurlaub rangehängt. Aber war auch schön, kann
ich alles
sagen.
Ja, ist auch ein schönes Land.
Ja, ganz klar.
Könnte ich auch mal wieder hin.
Ja. Heißer Tipp.
Ja, lange nicht gewesen.
Ja. Naja, wie gesagt, Türkei als neues Billigreiseland war gefunden worden. Gleichzeitig reicht aber ganz vielen Reisenden so der klassische Strandurlaub nicht mehr.
Ja.
Was plötzlich voll im Kommen war, war der klassische Cluburlaub.
Ja.
Mit Animateuren und hier, tada und so, unterhalten werden. Das war plötzlich das neue Motto. Und zusätzlich kam dazu, dass viele sich gedacht haben, wir wollen auch was erleben. Ne?
Ja.
Wir wollen Aktiv- und Abenteuerurlaub haben.
Ja.
Das war plötzlich auch stark im Kommen. Gepaart mit Bildung und Kultur und als neues begehrtes Fernreiseziel hatte sich Sri Lanka aufgetan.
Ah, krass, so früh schon.
Ja.
Abgefahren.
Interessant,
ne?
Nee, habe ich auch nicht gewusst.
Nee. Ich dachte, das wäre erst später gekommen. So
Sri Lanka war in den 80ern offensichtlich the place to be.
Würde ich auch gerne mal hin, ehrlich
bestimmt
gesagt.
Schön, ne?
Mhm.
Ja, und parallel dazu hat Interrail nochmal komplett irgendwie alle Jugendlichen eingenommen.
Ja.
Gab es zwar schon seit den 70er Jahren, seit Anfang der 70er Jahre, aber in den 80ern war das nochmal so richtig irgendwie Boom bei Jugendlichen. Und was ich da nochmal lustig fand, ich meine, wir reden hier von einer Zeit, wo wenn Jugendliche in den Urlaub fuhren und gerade Interrail, für alle, die es nicht wissen, man konnte ein Ticket kaufen, damit frei in Europa reisen, also über Grenzen hinweg, ne? Wenn man einen passenden Pass hatte natürlich, brauchte man. Man wurde auch noch kontrolliert an den Grenzen, also Schengen war noch nicht irgendwie da, dass man irgendwie unkontrolliert als EU-Bürger reisen konnte.
Ja.
Da musste man auch den Pass vorzeigen.
Hast du das mal gemacht?
Nein, du?
Nee.
Aber ganz viele außer uns haben es gemacht.
Ja, ich kenne auch viele in meinem Bekanntenkreis, die es gemacht haben.
Ja. Mhm. Und dann sagte man Tschüss zu Mama und Papa und sagte Mutti, melde dich doch mal von unterwegs. Und dann, ja, mal sehen. Und dann vergingen ein paar Wochen, bis dann Tochter oder Sohn dann doch mal anrief.
Ja.
In der Zwischenzeit kein Lebenszeichen.
Ja.
Alle kamen klar drauf.
Ja, stimmt. War ja auch noch nicht so vernetzt wie heute alles.
Nee, heute kriegen alle die Krise, wenn man einmal einen Tag mal nicht sagt, dass man noch lebt. Wenn man
keine WhatsApp-Nachricht kommt.
Genau. Ja. Nee, dann war man völlig weg.
Ja.
Und was bei Interrail auch noch mal im Vordergrund stand, war weniger das Ziel, sondern wirklich die Fahrt selbst. Also im Zug, auf der Isomatte pennt, von A nach B zuckelnd.
Ja.
Ne?
Stimmt.
Also all die Abenteuer, die da erlebt wurden, da sind wahrscheinlich auch schon einige Reiseanekdoten daraus entstanden.
Stimmt, ja. Mhm. Heute heißt es nicht mehr Interrail, ne? Oder?
Es gibt Interrail wohl noch, aber in verschiedenen anderen Paketen zusammengefasst. Also Interrail nur für Deutschland beispielsweise, also nur für bestimmte Gegenden.
Okay.
Ja. Und in den 80ern und 90ern wurden pro Jahr 370.000 Tickets, Interrail-Tickets verkauft.
Boah.
Pro Jahr.
Okay, wow. Das ist
finde ich nicht schlecht, ne?
Das ist eine Ansage,
genau. Ja, das zum Thema Urlaub und Reisen in den 80ern.
Cool.
Mhm. Ja. Mein nächstes Thema umfasst eine Serie. Eine Serie, die ich nicht auf dem Schirm hatte, weil ich dachte, das ist zu 80s, das kennt jeder. Wenn man an 80s denkt, dann fällt einem sofort diese Serie ein.
Mhm.
Bis ich dann geguckt habe, okay, es ist interessant, wie diese Serie entstanden ist und was sie alles bewirkt hat. Die Rede ist von Miami Vice.
Geil.
Du hast es vorhin kurz angesprochen. Auch ich war zu klein, um es gucken zu dürfen.
Ja.
Ich habe es auch nicht heimlich geguckt, denn Bettdecker hat so vorhin mal das Schwarz-Weiß, bringt es natürlich nicht so,
nee,
ne? Denn Miami Vice lebte von seinen Farben.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Hauptdarsteller Don Johnson, ja, und wie hieß er hier? Philip Michael Thomas.
Toy, genau.
Genau. Mhm. In ihren Rollen als Sonny Crockett und Ricardo Tubbs. Yeah. Zwei Cops, die in Miami Beach vor allem den bösen Buben das Handwerk legen. Mhm. Es ging vor allem um Drogengeschäfte, um Unterweltkriminalität.
Ja.
Ne?
Genau.
Und die beiden düsten dann eben durch Miami und Miami Beach, mit South Beach mit ihrem Sportwagen und machten die Sachen klar.
Ja.
Interessant ist aber, dass die Serie lief von 1984 bis 1989.
Ja.
Und vor 1984 war es so, dass insbesondere Miami Beach ein vergessener Fleck in den USA war. Mhm. Also es lebten dort vorzugsweise Rentner. Mhm. Es ist ja, Florida ist ja bis heute eigentlich ein Rentnerparadies in den USA, ähnlich wie wir hier Mallorca haben, als Außenstelle sozusagen.
Da setzt man sich gern zur Ruhe.
Genau,
ne?
Ja, wenn man dann die Kohle hat.
Ja.
Und auch dort war es so eben, dass vor allem Rentner dort lebten.
Ja.
Und darüber hinaus war Miami Beach oder Miami selbst ein Sündenpool, also Kriminalität noch und nöcher, und es war einfach eine Stadt, die irgendwie nicht wirklich eine Anziehung hatte, so.
Mhm.
Bis die Macher von Miami Vice um die Ecke kamen.
Ja.
Und wenn man mal Artikel liest zu dieser Serie, dann wird immer die Pilotfolge besprochen. Und da werden wir auch einen Link verlinken.
Wir verlinken das.
Eine Szene aus dieser Pilotfolge, die Szene, die Folge trägt den Namen Brothers Keeper.
Ja.
Und was wir da sehen, sind die beiden Cops, nämlich Sonny Crockett und Ricardo Tubbs, wie sie in ihrem Sportwagen, du hast es gerade schon erwähnt, durch South Beach fahren mitten in der Nacht, und es fängt ein Stück an, nämlich In the Air Tonight von Phil Collins, das bis zu dem Zeitpunkt eigentlich kein Riesenhit war.
Mhm.
Also auch diese Szene hat das Stück nochmal so richtig nach oben katapultiert.
Ja.
Das Stück fängt also an, und du siehst halt nur, wie diese beiden da, also es ist völlige Stille, nur dieses Stück läuft, die beiden fahren in ihrem Auto, Ricardo holt plötzlich so eine Megaknarre raus, lädt die, und du hörst nur das Laden dieser Knarre, sonst nichts, also keine Autogeräusche oder gar nichts, nur das Stück und diese Knarre, es wird auch kein Wort gesprochen, und nur diese Musik und die Lichter der Großstadt im Hintergrund und die Fahrbahn, die beleuchtet wird und so, und die fahren da so lang, und irgendwann halten sie eine Telefonzelle, Sunny steigt aus, ruft seine Ex-Frau an, fragt, ob das, was sie früher miteinander hatten, auch wirklich echt war, und sie sagt, ja, Sunny, es war echt, und er legt auf und sie fahren weiter, und so endet diese Szene irgendwann, ne? Eine extrem geile Szene, auch heute, so viele Jahre später, ist es noch wirklich eine Sache, wo man sagt, geil eigentlich, ne? Und wenn man sich vorstellt, wie das 1984 gewirkt haben muss, es war schon, da wurde eine Lücke gefüllt, ne? Also eine Serie wie die hat es vorher nicht gegeben.
Genau. Das war auch so ästhetisch produziert alles, ne? Es hatte so eine ganz eigene Ästhetik irgendwie, ne?
Ja, und zwar hat diese Ästhetik ganz bewusst an MTV erinnern sollen.
Ja.
Also diese, in der Idee, also als diese Serie erdacht wurde, kam der Begriff MTV Cops auf, durch die Produzenten, die Macher der Serie. Also die wollten irgendwas schaffen, was, ich sag mal Popkultur, mit einer klassischen guten Krimiserie verbunden hat.
Haben sie auch geschafft, würde ich sagen.
Finde ich auch. Also auch die Serie gibt es online ja teilweise noch zu sehen. Ich weiß nicht, ob Streamingdienste die im Angebot haben.
Ich glaube sogar ja.
Ja?
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es auf Netflix ist, aber ich meine bei Amazon auf jeden Fall. Und bei Sky weiß ich gerade nicht, bei meinem Lieblingssender.
Ja, müsste man nochmal gucken.
Ja.
Aber ich finde, interessant ist vor allem auch die Vorgeschichte.
Mhm.
Also es war halt so, dass als die Produzenten nach Miami Beach kamen, war das, wie gesagt, also ein verlassener Ort im Grunde genommen. Die Gebäude, die Art Deco-Gebäude, für die die Serie dann ja auch irgendwie nochmal berühmt wurde, waren verlassen. Die waren grau, die waren nicht mehr irgendwie restauriert worden, seit ewig, wahrscheinlich nie restauriert worden.
Ja.
Und dann kamen diese Leute da an, diese Produzenten. Und es hatte in der Stadt schon vorher eine Gruppe gegeben, eine Initiative, die sich bemüht hatte, alte Gebäude wieder so ein bisschen, würde ich sagen, anschaulicher zu machen, aufzupeppen. Genau. Und da stießen sie natürlich auf offene Ohren bei den Produzenten. Und die haben dann quasi in Zusammenarbeit mit diesen Aktivisten dort vor Ort beschlossen, diese Gebäude in Pastellfarben zu streichen. Mhm. Nicht nur das, es wurden Pools aufgepeppt irgendwie mit coolen Accessoires. Oder auch der Strand wurde nochmal hergerichtet und so. Also es wurde einfach viel gemacht, um diese Stadt plötzlich fit für so eine Serie zu machen.
Das wusste ich auch nicht.
Habe ich auch nicht gewusst und fand ich nun mal echt interessant. Naja, und dann natürlich auch, was auch interessant ist, wenn man heute Serien dreht, dann wird gerade in Großstädten alles abgeriegelt. Ne? Ja. Also für Drehs wird ja alles lahmgelegt. Mhm. Gerade auch in Großstädten, da gibt es extra Büros in den Rathäusern, die sich die dann Genehmigungen geben für Dreharbeiten an öffentlichen Plätzen sozusagen. Das war in Miami Beach nicht notwendig. Und in South Beach, weil es faktisch keine Leute auf den Straßen gab. Also wie gesagt, da waren halt diese paar Rentner, die waren nachts nicht auf der Straße. Die bösen Buben befanden sich irgendwo, keine Ahnung wo, in der Stadt. Also man konnte frei drehen.
Super.
Ja, es musste nichts irgendwie gelehrt werden oder so für diese Serie. Es war einfach so, wie es zu sehen ist.
Genau.
Und dann, wenn wir uns natürlich daran erinnern, wie die Cops selbst aussahen. Die brachten auch noch eine ganz eigene Ästhetik rein. Also Don Johnson beispielsweise. Ne? Beide trugen Anzüge in Pastellfarben, rosa Jackets beispielsweise.
Seidenkrawatten.
Ich glaube, Krawatten hatten die gar nicht. Das war schon ein bisschen zu steif für die. Ja, eher ein bisschen aufgeknöpft.
Brusthaar raus.
Ja, wenn sie es denn hatten, genau. Irgendwie coole Stoffhosen, keine Strümpfe in ihren Slippern.
Oh ja, stimmt. Ja.
Dann natürlich ganz wichtig der Drei-Tage-Bart, den Don Johnson trug.
Ja.
Der dann später mal gesagt, wie er sich den Drei-Tage-Bart hat, wie er den kultiviert hat sozusagen. Der hatte einen Trimmer, also einen, ich glaube... Ja, einen Trimmer für Nackenhaare oder so.
Ja.
Den hat er halt benutzt, um seinen Drei-Tage-Bart immer auf 3 Tage stehen
echt?
Zu lassen. Ja, genau. Es gab auch ein paar Gaststars in der Serie.
Ja, stimmt, ja.
Mhm. Also ganz am Anfang gab es auch noch Leute, die dann später erst erfolgreich wurden, aber es gab auch schon Gaststars, die schon damals Stars waren, nämlich unter anderem Leonard Cohen, Frank Zappa, Sheena Easton, Phil Collins und ein paar andere Leute.
Ja.
Überhaupt spielte Musik und der Einsatz von Musik auch eine große Rolle.
Ja.
Wieder diese Verbindung zu MTV-Cops.
Ja.
Ne? Naja, und ganz plötzlich wurde Miami Beach zum neuen Hotspot. Also es gab wirklich für Miami eine Zeit vor Miami Vice und nach Miami Vice. Finde ich total faszinierend, wie das so gelaufen ist, oder?
Ja, voll.
Ja. Auch interessant, die Sonnenbrillen, die getragen wurden. Hast du das vor Augen?
Ja, natürlich, ja.
Also ohne Sonnenbrille ging ja gar nichts.
Ne?
Ja. Und zwar wurden Ray-Bans getragen, nämlich Wayfarer.
Ja.
Der Klassiker eigentlich, das Klassikermodell von Ray-Ban.
Ja.
Und eigentlich war das Modell auf dem absteigenden Ast. Bis 1983 Tom Cruise in Risky Business. Da gibt es diese bekannte Stelle, ich weiß gar nicht, wie der Film auf Deutsch heißt.
Ja.
Weißt du es zufällig? Weil ich glaube, es war so der Durchbruch für Tom Cruise auch.
Cocktail, ne?
Nein, es gibt eine bekannte Szene, wo er, glaube ich, in Unterwäsche und weißen Socken da irgendwie am Abdancen ist, als junger Tom Cruise.
Ja.
Und da trägt er halt Ray-Bans.
Okay.
Und in dem Jahr haben sich dann direkt mal 360.000 Exemplare des Modells verkauft. Aber es wurde getoppt von Miami Vice, von den beiden Cops, die das Modell auch getragen haben. Bis 1986 wurden dann nochmal 1,5 Millionen Modelle verkauft.
Unglaublich.
Ja, es ist faszinierend, oder? Wie dann plötzlich alle so aus... Überhaupt der Drei-Tage-Bart, der war einfach ab der zweiten Hälfte der 80er in.
Ja.
Jedes Model trug ein Drei-Tage-Bart. Es ist doch so, oder?
Ja, jedes weibliche Model. Ach
so, ja gut, ich meine jetzt die männlichen.
Ja, das ist echt abgefahren. Ja. Nee, das war mir auch nicht klar.
Also es hat schon echt einen fetten Nachhall so gehabt, finde ich, die Serie. Wie gesagt, ich hatte die zuerst nicht auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, das ist zu 80er irgendwie, das kannst du nicht bringen. Aber ich fand diese Hintergrundinfos doch nochmal ganz interessant, tatsächlich.
Das ist voll interessant, weil auch gerade in Bezug auf, was wir heute haben, durch diese ganze retro-futuristische Welle, die sich so durch Kunst und Popkultur zieht, auch da natürlich immer ganz viel Anspielungen auf diese Ästhetik von Miami Vice ist.
Ja,
ob
die
das jetzt die Wayfarer sind,
die
Neon-Geschichten, die Karren, hier so Ferrari Testarossa und so, oder diese typischen Farbgebungen, dieses Pastellige und so, und diese rudimentären Computergrafiken von damals und so, ne, das alles haben wir ja gerade wieder und das ist schon faszinierend.
Ja, total. Ja, Miami Vice. Also irgendwo stand auch in irgendeinem Artikel, die Serie war nicht zukunftsweisend in dem Sinne, sie war im Hier und Jetzt, genau richtig.
Ja.
Also sie hat das irgendwie wiedergespiegelt, was die Leute plötzlich brauchten.
Ja.
Die war da und alle sagten, genau das wollen wir jetzt sehen.
Ja, geil.
Mhm.
Sehr geil.
Ich habe auch Musik ausgepackt
dafür. Ja, super, da habe ich drauf gehofft jetzt.
Ja. Also ich habe jetzt nichts aus der Serie selbst mitgebracht. Ich habe mir gedacht, okay, wer war dann so angesagt musikalisch in Miami damals? Und es gibt eine Band, die den Stadtnamen sogar im Bandnamen trägt.
Ich weiß es schon.
Sag mal.
Miami Sound Machine.
Richtig.
Geil.
Also wir kommen jetzt zu ein bisschen Latino-Rhythmen.
Geil.
Und
jetzt
wir
bin
hören
ich gespannt,
wirklich einen der Top-Hits der Band, nämlich Conga.
Jawohl, geil. Habe ich auch voll abgefeiert damals.
Ja, das machen wir jetzt genauso.
Das feiern wir jetzt auch.
Bitte
viel Spaß.
Tanzen.
shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
Mitgetanzt, ja, wie sich das gehört.
Total durchgeschwitzt.
Ja, genau. vielleicht mal nach Info dazu. Das Stück ist 1985.
Ja.
Wer sich die Mühe macht und sich nochmal das Video anguckt, sieht, dass alle Ray-Bans tragen. Mit Sicherheit ein Einfluss von Miami Vice. Und im Hintergrund die schönen Neonlichter und so.
Ja.
Die Neonleuchten.
Also die ganze Ästhetik.
80s passt. Pur.
80s pur.
Große genau. Haare,
Frisuren
große
Alarm.
Gesten. Ja.
Genau. Ja, dann übernehme ich doch mal mit etwas völlig anderem. Nein, also wir bleiben natürlich in den 80ern und kommen zu einer technologischen Neuerung, die in den 80ern sich Bahn brach. Mhm. Und zwar ist die Rede von dem ersten erschwinglichen Heimcomputer. Mhm, ja. Der kam nämlich auch in den 80ern, um genau zu sein, 82. Mhm. Die Rede ist vom Commodore C64. Mhm. Ja, da möchte ich jetzt auch gar nicht zu sehr ins technische Detail gehen, außer vielleicht, dass man sagen sollte, es war ein 8-Bit-Heimcomputer für die Fachleute unter euch, also mit 64 Kilobyte Arbeitsspeicher. Ja, Kilobyte, nur im Vergleich. Heutzutage ist es also gang und gäbe, dass die Dinger mindestens 60 Gigabyte an Arbeitsspeicher haben. Damals waren es Kilobyte. Mhm. Ja. Wenn man das mal so vergleicht, dazwischen lagen noch Megabyte, ja, von denen reden wir noch gar nicht. Wir sind also noch unterhalb der Grenze von auch nur einem Megabyte hier, also weit unter der Grenze. Und somit auch noch viel weiter unterhalb der Grenze von einem Gigabyte. Mhm. Das Ding war also quasi nichts anderes als ein etwas aufgepumpter Taschenrechner. Mhm. Genau. Und das Ganze wurde eben von Commodore, von der Firma Commodore gebaut. Bis Ende der 80er Jahre war es wohl so hauptsächlich als Spielcomputer populär. Mhm. Und er gilt als der meistverkaufte Heimcomputer weltweit bis heute. Die Schätzungen liegen zwischen 12,5 Millionen und 30 Millionen Exemplaren.
Und das meiste wurde in den 80ern vermutlich verkauft. Ja, genau. Gibt es die Marke heute noch?
Nein, die Marke an sich gibt es nicht mehr. Es gibt heutzutage sogenannte Emulatoren. Das sind also quasi so Nachbauten, die dann aber das Innenleben auf einem Mikrochip quasi beinhalten. Ja. Genau, das heißt, die Dinger sind nur noch irgendwie so groß, vielleicht ein bisschen größer als ein 10-Euro-Schein. Ja. Oder ja gut, lass ein 20er sein. Haben aber dasselbe und können mittlerweile natürlich noch viel mehr. Aber ich sag mal, die Grundästhetik und auch die Grund des Startscreen und alles sieht also die noch Optik genau. Also. Genau, es ist eigentlich alles noch so.
Ist eher so für Nostalgiker.
Genau, genau. Ja, wo war ich?
Genau. Der meistverkaufte.
Genau, der meistverkaufte. Im Gegensatz zu modernen PCs verfügte der C64, wie es zu dieser Zeit üblich war, über keinerlei interne Massenspeichergeräte. Also da gab es weder ein CD-Laufwerk, weil CD gab es noch gar nicht, die kam erst noch. Es gab ein externes Diskettenlaufwerk und es gab externe Kassettenlaufwerke, die sogenannte Datasette, mit eben, wo du Spiele...
Datasette?
Ja, wo eben Spiele von Kassette zum Beispiel geladen wurden. Das war natürlich dementsprechend lang, weil man musste auf Play drücken, dann musste dieses Band erstmal abspielen und in der Zeit wurde das Spiel geladen. Je nachdem, wie groß das war, konnte das also schon mal eine halbe Stunde dauern. Und wenn man Glück hatte, gab es keinen Ladefehler und man durfte nochmal von vorne anfangen. Ne? Ja, C64 trug besonders zur Entwicklung einer vielfältigen Subkultur bei, in der talentierte Programmierer so Tricks entwickelten, um die augenscheinlichen Limitierungen des Computers zu umgehen. Das waren meistens grafische und soundtechnische Geschichten, die sich bis heute übrigens lustigerweise gehalten hat, diese sogenannte Demo-Szene. Denn viele der Spiele, die man hatte damals, waren halt nicht legal, sondern hatte man irgendwo über irgendwelche dubiosen Wege durch Freunde als Raubkopie bekommen. Denn keiner hatte das Geld, sich jedes Spiel immer gleich zu kaufen. Und dementsprechend gab es Raubkopien. War damals natürlich auch nicht so das Problem.
Wie man beispielsweise irgendwie neu... Wie nennt sich das denn?
Ja, wenn eine CD brennt, ist ja auch eine
oder auch Windows beispielsweise, wenn da ein neues System rauskam, dass man das dann als CD irgendwie weitergereicht hat oder
so. Das genau, oder als gecrackte Version hatte, dass man eine Seriennummer irgendwo her hatte, die, genau, richtig. Und so ähnlich war das damals auch. Und das war halt diese in den 80er entstehende Cracker-Szene. Ne? Und aus diesen Cracker-Szenen sind teilweise bis heute noch populäre, Cracker bzw. Softwarehäuser entstanden, die also heute noch auf dem Spielemarkt aktiv sind. Ich rede da zum Beispiel von Rainbow Arts, das ist eine von den großen Firmen, die heute immer noch aktiv sind. Und das hat damals so mehr oder weniger seinen Ausgangspunkt.
Im Untergrund sozusagen.
Ja, im Untergrund, genau. Totale Subkultur. Ja, und diese Demo-Szene lotete die Möglichkeiten des C64 am weitesten aus. Da war man also manchmal überrascht, was da so möglich war, wenn man nur dieses Intro von einem Spiel dann gesehen hatte, was irgend so eine Cracker-Group entwickelt hatte, was dann farbenprächtiger und soundaufwendiger war als das eigentliche Spiel. Der Soundchip war damals auch eine Sensation, weil eben der konnte halt Sound auf eine Art und Weise wiedergeben, wie es zu dem damaligen Zeitpunkt sonst nicht möglich war. Und da gab es dann so ein paar Cracks, die da eben die Musik programmiert haben für Spiele, die auch heute noch aktiv sind, wie zum Beispiel der deutsche Chris Hülsbeck, der 86 den Musikwettbewerb der Fachzeitschrift 64er gewann und damit den Grundstock für seine Karriere im Bereich der Spielevertonung legte. Und da gibt es noch so ein paar weitere bekannte Komponisten, die eben am C64 angefangen haben und dann durchgestartet sind, wie zum Beispiel Ron Hubbard oder Ben Daglish oder Martin Galway. Also werden jetzt nicht allen was sagen, aber wenn man so ein bisschen recherchiert, dann denkt man,
bekannte Namen,
ja,
auf jeden oder wichtige Fall. Namen.
Genau. Genau, und jetzt kommt der Bogen, den ich spannen wollte, denn auch die professionelle Musikszene nutzt den C64 als Musikinstrument. Zum Beispiel der Musiker und Produzent Michael Cretu. Mhm. In den 80er Jahren hat er mit den Klängen des C64 auch die Band von Inga Rumpf setzte. Moment, da habe ich einen Punkt vergessen. Das war jetzt schon der nächste Satz, ja. Genau, Inga Rumpf hat den auch eingesetzt, das wollte ich eigentlich sagen. Genau. Sagt ihr noch was?
Ja klar, aber ich weiß jetzt irgendwie überhaupt nicht.
Musste ich gleich auch noch mal kurz recherchieren. Ja. Auf jeden Fall.
Irgendein Hit hatte die.
Ja, ja, hatte die auf jeden Fall. Und viele Musiker geben heute auch noch an, durch den C64 den ersten Zugang zum Synthesizer bekommen zu haben. Zum Beispiel Rick Jordan von Scooter. Und in der E-Musik wurde der C64 zum Beispiel von Yehoshua Lackner eingesetzt und bewusst als historisches Musikinstrument mit eingeschränkten, aber produktiven Möglichkeiten gesehen. Kurz darauf, Ende der 80er, kam dann der Atari ST und hat den so mehr oder weniger abgelöst, gerade im Bereich der Musikproduktion, weil der Atari ST war der erste Computer, auf dem so Software wie Cubase lief. Und Cubase ist eine Software, die gibt es bis heute. Mhm. Allerdings heute läuft sie dann auf dem PC oder auf dem Mac. Ist halt auch viel fetter als damals. Aber so Produzentenriegen wie Stock Aitken Waterman sind so die Verfechter, die das Ganze, auch den Atari, so mehr oder weniger so zu so einem Boom verholfen haben, weil die auch dadurch so einen Signature-Sound entwickelt hatten. Ne? Genau, da haben wir auch den Bogen zum Atari ST damit auch schon genommen. Der ST war halt auch eine Alternative zu den wesentlich teureren Dingern von Apple, weil Macintosh gab es damals dann auch, der kam also auch raus. Und auch zu den IBM-PC-kompatiblen Computern und auch der Amiga-Reihe von Commodore, das war dann der nächste Schritt nach den C64-Geräten. Ja.
Wie war das denn bei dir? Wann hattet ihr zum ersten Mal einen Computer im Haus? Offensichtlich schon früh auch,
ja, oder? Auch Mitte der 80er hatten wir einen C64. Es gab irgendwann dieses Aldi-Modell. Das war der berühmte Aldi C64. Das war also der erste erschwingliche C64. Ich weiß gar nicht mehr. Der war damals immer noch schweineteuer. Ich glaube, wir haben den sogar noch. Ich habe mich mit meinem Bruder irgendwann mal getroffen und wir haben den reaktiviert. Der funktioniert sogar noch. Also es ist wirklich unglaublich eigentlich. Ja, und dann hatten wir den. Und wir haben den natürlich hauptsächlich zum Zocken benutzt, klar. Ne? Genau, aber, und damit wollte ich zu einem nächsten Musikstück kommen, was ich gerne spielen wollte, weil eigentlich habe ich das Thema damit erstmal schon so weit, viel mehr ins Detail wollte ich da jetzt gar nicht gehen. Nur eben, dass dieser Computer eben so, ja, der Grundstein, der Siegeszug des Heimcomputers eigentlich eingeläutet hat. Ne? Und um nochmal auf das Thema 8-Bit vom Anfang zu kommen, da das ja für einige jetzt ein, ja, wahrscheinlich ein kryptischer Begriff ist, 8-Bit. Ihr kennt alle diese Soundästhetik, du wahrscheinlich auch, diese typische 8-Bit-Soundästhetik, die eben nicht nur Computerspiele haben, sondern, was hatte das damals noch? Es gab durchaus auch in Serien mal, wenn mal das Thema kam, was weiß ich, eine Spielhölle oder so, tauchte in irgendeiner Serie auf und du hast dann da mal so Musik aus einem Spiel gehört oder, da hattest du diese 8-Bit-Sound-Ästhetik. Es gibt heute Freaks, die haben sich zur Aufgabe gemacht, bekannte Popsongs zu nehmen und denen eine 8-Bit-Ästhetik zu verpassen. Ja. Und da dachte ich mir, könnte man mal einen Song nehmen, den ich erst sowieso spielen wollte, weil dann dachte, ah komm, ey, den kennt sowieso jeder, ist auch irgendwie totgespielt, ist immer noch ein geiler Song, ohne Frage. Aber ich guck mal, ob ich davon eine 8-Bit-Version finde und die habe ich gefunden. Die Rede ist von Aha, Take On Me. Wir hören jetzt Take On Me in der 8-Bit-Version. Viel Spaß damit. Thank you.
minimalistisch.
Genau, sehr auf den Punkt. Minimalistisch ist das beste Wort, ja. Genau.
Ja. Du hast vorhin schon ein Stichwort genannt, ja. Als du über das vorherige Thema gerade gesprochen hast, das ich gerne aufgreifen möchte, nämlich Stock Aitken Waterman.
Das ist sehr lustig, weil das hätte auch ein Thema gewesen.
Dann lass uns zusammen darüber sprechen.
Ja, können wir gerne machen.
Das ist doch schön, guck zum Abschluss.
Das ist sehr geil.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als es damals, ich meine, die Songs, wir kommen gleich darauf zu sprechen, was alles von denen so rausgekommen ist, ne? Ein paar Sachen fand man vielleicht auch gut, aber man merkte doch schnell, das ist irgendwie Fließband.
Ja, das merkte man,
Und so im Nachhinein habe ich so gedacht, eigentlich muss man da schon nochmal ein Auge drauf werfen, weil das wirklich die zweite Hälfte der 80er massiv musikalisch geprägt hat, ob man nun wollte oder nicht.
Ja.
Ne? Genau, Mike Stock, Matt Aitken, Pete Waterman waren die drei, die sich zusammengetan haben. Wir reden insgesamt von 100 UK Top 40 Hits.
Ja, genau.
40 Millionen Platten insgesamt verkauft mit ihren Künstlern und Künstlerinnen und Bands.
Von denen gerne mal eine GEMA-Abrechnung.
nein. Also wir sehen schon, das war Erfolg hoch 10, was sie da gemacht haben. Wie kam es dazu? 1984 haben sie sich gegründet. Und als Produzententrio sozusagen und fing im Prinzip mit dem an, was du irgendwann vorher auch schon mal erwähnt hattest in einer der vorherigen Episoden, nämlich mit High Energy Sounds.
Genau.
Ne?
Genau.
Die Wein hattest du auch schon mal kurz genannt.
Ja.
Hazel Dean, das waren so die ersten Hits, die sie so auf den Markt geworfen haben. Und was ich ein bisschen witzig finde, weil ich das nie mit Stock Aitken Waterman verbunden hätte, nämlich ihren ersten Nummer 1 Hit 1985 mit You Spin Me Round von Dead or Alive. Finde ich mega krass irgendwie,
krass,
weil man das wirklich nie mit dem Sound von Stock Aitken Waterman verbunden hätte, oder? Jedenfalls nicht mit dem, was dann später kam.
Nee, das war schon nochmal was Eigenes. Ne?
Voll.
Da hat man auch viel mehr noch das High-Energy-Ding rausgehört.
Total. Und nochmal irgendwie so ein Industrial-Sound für, keine Ahnung, zumindest von der Ästhetik irgendwie.
Das war schon sehr weit vorne, so sehr am Pop-Zeit-Zenit.
Ja, und überhaupt nicht Fließband, also auch rückblickend nicht.
Nee.
Steht schon irgendwie so alleine da, der Song.
Ja.
1986 aber wurde eine Band auf das Produzententrio aufmerksam, nämlich Bananarama. Und die hatten vor, das Stück Venus zu covern. Und dafür haben sie sich halt dann das Produzententrio an Land geholt. Und die haben das dann für die halt produziert und es kam raus und wurde mal eben ein Nummer 1 Hit in den USA.
Ja.
Und Bananarama haben sich dann daraufhin Stock Aitken Waterman als Hauptproduzenten mit ins Boot geholt.
Ja.
Also die nächsten Songs, die Bananarama, was für ein scheiß Bandname, aber auch ganz geil. Hatten eben massig Hits und die gingen eigentlich alle aufs Konto von Stock Aitken Waterman.
Mhm.
Man muss sagen, mit die bekanntesten Künstler waren Kylie Minogue, Jason Donovan und natürlich der unvermeidliche Rick Astley.
Rick Roll,
Rick Astley, letztens hatte ich BFBS an. Ich dachte, was ist das denn? Hieß es danach, das neue Stück von Rick Astley.
Jo,
und ich dachte, gibt's den noch?
Ja.
Den gibt's noch.
Den gibt's noch.
War auch, würde ich mir jetzt so nicht unbedingt anhören, aber war jetzt auch nicht,
Typ,
war nicht scheiße irgendwie. Witzig fand ich auch, dass er für die Produktionsfirma als Tee- und Keksboy gearbeitet hat. Also er war da als Jugendlicher quasi, als junger Mann in den Produktionshallen irgendwie als so ein Mädchen für alles so ein bisschen beschäftigt und hat halt immer Kekse und Tee und so klar gemacht und gereicht. Und das über einige Jahre hinweg, bis er dann seine Chance bekam und als Künstler sozusagen ins Studio gerissen wurde.
Geil.
Aber es gab eben auch andere Leute, Meryl Kim beispielsweise, das wird heute nicht mehr vielen Leuten was sagen, aber es waren Bands und Gruppen, die Hits hatten einfach, die relevant waren einige Jahre lang. Also Meryl Kim, Mandy Smith.
Krass.
Sinita mit Toy Boy.
Oh,
Samantha Fox, später erst nicht mit Touch Me, sondern erst später mit späteren Hits beispielsweise. Sabrina auch.
Ja.
Pepsi und Shirley.
Ja.
Was zum Beispiel auch aufs Konto der drei ging, war das, was wir vorher schon mal angesprochen hatten, Let It Be, die Fairy Age Single.
Ja, stimmt.
Das ist auch von denen produziert worden.
Ja.
Und das, was dahinter steckte, war im Grunde genommen, dass die drei versucht hatten, so diesen High Energy Sound in den Mainstream zu bringen.
Ja.
Und das mit attraktiven Sängern, wie sie es selbst formuliert haben.
Haben sie auch gut geschafft.
Haben sie total gut geschafft. Also wir haben ja vorhin hier die Verkaufszahlen gehört, also das ist aufgegangen, die Rechnung.
Auf jeden Fall, ja.
Kylie Minogue zum Beispiel, also die war nun wirklich das Aushängeschild, muss man sagen, von Stock Aitken Waterman.
Definitiv,
Die 13 ersten Singles, die Kylie auf den Markt geworfen hat, sind alle in den UK Top 10 gelandet.
Krass.
Ihr Debütalbum von 1988 ist das fünftmeistverkaufte Album der 80er Jahre in England.
Ja.
Rick Astley.
Ja.
Hat mit Never Gonna Give You Up das die meistverkaufte Single 1987 gehabt.
Krass.
Und Jason Donovan, das fand ich mal ganz interessant. Also interessant ist ja Kylie Minogue und Jason Donovan, beide Australier eigentlich von Haus aus, ne?
Ja.
Die durch die Serie Neighbors, Nachbarn, die auch im deutschen Fernsehen lief. Eine sehr schöne Serie im Übrigen, weil ich sie damals verfolgt hast.
Ja, klar.
War eine gute Serie eigentlich.
Ja, auf jeden Fall.
Kommst du nach Haus, gleich Tür an Tür,
sind
nette Menschen da, fast ein Stück von dir. Doch ohne sie wäre man allein.
Boah, der Text
und so weiter. Ja, mal gucken. Ja. Vielleicht gibt es ja noch das Intro, dann verlinken wir das auch.
Super.
Jedenfalls, die beiden waren bereits durch diese Serie Neighbors Megastars in Australien. Und zuerst fing irgendwie Kylie an zu singen. Konnte sie ja auch ganz gut eigentlich. Und ist ja auch bis heute, meine Güte, Kylie ist Erfolg.
Kylie ist einfach Kylie, ja.
Kylie ist Kylie, genau. Und Jason Donovan hingegen.
Kylie ist Kylie.
Ja, es gab immer Geilie Kylie, gab es doch auch mal einen Spruch, oder?
Ja. War der aus der Bild oder aus der Bravo?
Wahrscheinlich aus der Bild, oder?
Passt eher, ne?
Ja. Jason Donovan hingegen, wie einer der dreien später meinte, war kein Pavarotti.
Nee.
Aber das hatte man auch nicht von ihm erwartet.
Nö.
Also er sollte das singen, was man ihm geschrieben hatte und dabei gut aussehen.
Hat er gut gemacht.
Genau.
Ja.
Und es passte dann irgendwie auch, dass Kylie und Jason Donovan auch im echten Leben ein Paar waren.
Ja, stimmt, ja.
Ne?
Ja.
Und auch ein Zitat der drei war, ein Popstar muss mehr können, als nur gut zu singen.
Ja.
Auch das merkte man ganz klar in den Acts, die sich da herausgesucht hatten.
Ja, stimmt.
Ja. Lustig fand ich folgende Anekdote. 1988 war es, als Woolworth, die Ladenkette, sich an Stock Aitken Waterman wandte und gesagt hat, hört mal zu, wir haben ja schon einiges an Bestellungen für die aktuelle Weihnachtssingle von Kylie und Jason. Wie sieht's denn aus? Wann kommt denn die endlich? Und Stock Aitken Waterman hatten keinen Plan, wovon gesprochen wird, weil da war nichts geplant. Aber weil beide so erfolgreich waren, Kylie und Jason, waren wir davon ausgegangen, dass sie jetzt auch eine Weihnachtssingle auf den Markt werfen.
Krass.
Und schwupps schrieb man ein Lied, das dann als Especially for You...
Echt? Im Ernst?
Im Ernst.
Unglaublich.
In die Annalen der Popgeschichte eingehen sollte. Es war die bis heute erfolgreichste Stock Aitken Waterman-Single.
Ehrlich?
Mit über 1 Million verkauften Exemplaren.
Especially for you.
I'm gonna tell you. Ein super Stück.
Ja, super.
Naja, es fällt eher unter die Rubrik Guilty Pleasure.
Ja.
Also, aber damals war das auf keinem Kuschelrock-Sampler. Das durfte nicht fehlen.
Durfte nicht fehlen, genau.
Nee. Ja. Auf jeder Klammer-Blues-Party.
Ja, musste man das raushauen.
Ja.
Sehr geil.
Naja, aber irgendwann nahm auch die Erfolgs... Wolltest du was dazu hinzufügen vielleicht?
Nein, du
was
hast
ich komplett vergessen habe vielleicht.
Du hast alles das Wichtige, was... Also meine Sachen auf jeden Fall alle...
Habe ich aufgegriffen, gut. Aber irgendwann ging es halt nicht weiter.
Ja,
die 90er Jahre kamen und man wusste, es geht jetzt um Qualität und Stock Aitken Waterman hatten ausgedient.
Der Atari lief auch nicht mehr.
Ja, genau. Nein, es gab dann schon eben mal wieder so diese Vorwürfe, das ganze Fließbandmusik und seelenlos und so weiter. Und es kamen einfach neue Musikrichtungen auf. Klassische Popmusik ließ auch nach in den 90ern. Das war nicht mehr der Geschmack der Massen,
stimmt,
muss man sagen.
Stimmt.
Ja, aber die hatten einen langen und guten Run.
Das kann man sagen.
Ja.
Und bis heute wahrscheinlich noch ordentlich tantieren.
Bestimmt. Bestimmt. Deswegen will ich auch jetzt nichts von Stock Aitken Waterman spielen.
Weil es sowieso geclaimed wird, spätestens auf YouTube. Ja,
genau. Ich wollte gerne ein Kontrastprogramm spielen.
Ja, sehr gerne.
Was wir nämlich gar nicht irgendwie aufgenommen haben, war so die ganze Punk-Geschichte.
Das stimmt.
Punk, wissen wir natürlich, hat ab Mitte der 70er Jahre irgendwie angefangen. Aber die 80er
also
waren schon die Hochzeit des Punk. Bitte was? Ja, das kommt dann in den 70ern.
Genau.
Trotzdem waren die 80er wirklich auch eine gute Zeit für den Punk. Mit verschiedenen Stilrichtungen innerhalb des Genres und so. Und ich weiß nicht, hast du viel Punk gehört früher?
Ja.
Oder heute noch vielleicht?
Ja, definitiv. Ja, klar.
Hörst du heute noch Punk?
Ja.
Witzig.
Mehr so Post-Punk.
Kann man machen, aber...
ja, mehr so Post-Punk. Ich habe gerade letztens wieder eine Sache ausgegraben. Allerdings, ja doch auch aus den 80ern sogar.
Mhm.
Ja. Die an mir vorbeigegangen war.
Also ich habe früher auch gerne Punk gehört.
Ja.
Aber es ist eigentlich nur eine Band übrig geblieben, die ich auch heute noch gerne mal in den CD-Player schiebe.
Welche?
Gerne auch zum Fensterputzen und so. Finde ich, ist es einfach eine gute Band.
Fensterputzbank.
Genau. Eine Band, die eine sehr kurze Laufzeit leider nur hatte.
Ja.
Und wo zwei Mitglieder irgendwann eine eigene Band gegründet haben.
Ja.
Die Rede ist von der Band Operation Ivy.
Oh ja.
Aus der dann später Rancid hervorgegangen sind.
Stimmt.
Mit Tim Armstrong und wie sie nicht hießen.
Ja.
Matt irgendwas, keine Ahnung.
Ja.
Und die haben eine EP rausgebracht und einen Longplayer. Und haben sich danach irgendwie aufgelöst, weil sie sagten, sie hätten schon zu viel Erfolg, obwohl sie, ich sag mal so, mit anderen verglichen jetzt nicht wirklich erfolgreich waren. Ne?
Ja.
Aber so unter Punk, Ethik war das dann irgendwie schon too much so. Ja. Schade eigentlich, weil das, finde ich, eine gute Band war.
Ja.
Und von dieser Band hören wir jetzt den Song Unity von 1989. Und wie gesagt, ist ein bisschen Kontrastprogramm zu Stock Aitken Waterman.
Ja, ich bin gespannt, ob ich das kenne.
Ja.
Viel Spaß damit.
There's a war coming down between my brothers and I. I don't want no war going down.
Wieder wegpacken.
Ja, genau. Zurück auf den Rollator. ich habe nochmal einen Stilbruch, den ich vorhin schon mal angekündigt hatte, beziehungsweise eigentlich letzte Woche schon. Spielt sich in der elektronischen Tanzmusik ab und hat so den Weg bereitet für alles das, was wir heute an elektronischer Tanzmusik im Bereich Techno und House haben. Mhm. Die Rede ist von Chicago House und Acid House, was so die, ja, die Wegbegründer eigentlich dafür waren. Und in den 80er Jahren in den USA eben entstand. Und typisch für diese Musikrichtung ist jetzt ein bisschen kurz mal Nerd-Talk wieder. Ist ein Drumcomputer, der den Rhythmus erzeugt im Viervierteltakt. Meistens irgendwo zwischen 110 und 130 Beats per Minute.
Ein schneller Wiener Walzer?
Ja, ungefähr so ein Grundtempo. Ja. Ne? Utz, 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 um es auf den Punkt zu bringen. Ne? Four to the floor nennt man dieses durchlaufende Bassdrum und die Snare-Schläge immer auf 2 und 4 oder die Handclaps oder was auch immer. Genau, eine offene Hi-Hat immer auf dem Offbeat, also dazwischen. Genau. Ja, und das ist so, ich sag mal, so mal grob zusammengefasst so die Merkmale dieser Musikrichtung, zumindest was den Rhythmus betrifft. House gilt so als eine der erfolgreichen Stile der elektronischen Tanzmusik, ist nach wie vor sehr beliebt und es entstehen auch heute noch ständig neue Varianten. Ja, die Musikrichtung an sich beeinflusst insbesondere auch die Entstehung eben von Techno. Also Techno war später, ne? House war zuerst, das nur mal so an die
jungen,
Leute, genau.
Wird das oft nicht...
Ja, ich glaube, vielen ist das nicht klar. Mhm. Viele denken immer, glaube ich, dass Techno so erst war und dann House kam. Das ist nicht richtig. Also man muss ja auch sagen, bevor das alles losging, war ja eh Elektropop und daraus und Disco halt. Und daraus ist ja mehr oder weniger beides entstanden. Naja, beide Stile klingen sowieso ziemlich ähnlich. Also sowohl Techno als auch House haben schon viele Parallelen. Deshalb sind sie auch für Leute, die jetzt nicht sich so mit der Materie befassen, vielleicht auch nicht so unbedingt voneinander zu unterscheiden. Mhm. Wobei man bei Techno schon sagen kann, dass es eben schneller und maschineller klingt als House. Ne? House klingt schon wärmer und eben gerade der klassische Chicago House hatte eben diese diese Merkmale wie Pianos und sowas, das gab es bei Techno eigentlich gar nicht. Ne? Also Techno war da schon eher so ein bisschen monotoner, ein bisschen weniger auf Melodie und House halt eher das Gegenteil. Ne? House meistens auch noch ein bisschen mehr Groove in dem Ganzen, wie ich das jetzt beschreiben soll. Weiß ich gerade nicht.
Ne?
Genau, was wahrscheinlich aber auch eben an den Basslines und an den Pianos und so liegt. Die Ursprünge liegen da natürlich bei Disco, wie ich gerade schon sagte. Und ja, Frankie Knuckles war so einer der DJs, die damals im Warehouse in Chicago aufgelegt haben. Und es war damals immer üblich, dass die Disco so Club-Mixes kriegten, Discos, ne, die dann da gespielt wurden, die man also nicht im Radio hörte, halt so Special Extended Versionen. Ne. Genau, und das bedeutet im Normalfall, dass eben so ausgedehnte, auf den Rhythmus konzentrierte Instrumentalpassagen vorhanden waren, eben zum Tanzen. Ne. Und Knuckles stellte halt fest, dass gerade diese Rhythmusteile meistens die Gäste so in Ekstase versetzen und hat dann angefangen, nur noch diese Parts ineinander zu mixen. Sämtliche Gesangsparts und alles, was normalerweise in so einem Disco-Extended-Mix drin war, wurde also ausgeklammert und es wurden nur noch die instrumentalen Passagen miteinander vermixt. Und das wiederum hat also einen Impact ausgelöst in diesem Warehouse, den, der muss extrem gewesen sein. Also neben Knuckles war da noch Marshall Jefferson, Jesse Saunders und Chip E. Das sind Leute, die auch teilweise heute noch tatsächlich aktiv sind, sowohl als DJs als auch als Produzenten. Und das sind so die, ja, die Pioniere eigentlich von Chicago House. Und später sind dann so Detroiter Produzenten wie Juan Atkins, Derek May und Kevin Saunderson eben auf den Zug aufgesprungen und haben dem Ganzen ein monotoneres Grundgerüst verpasst und daraufhin ist Detroiter Techno entstanden. Ja, gleichzeitig entstand so in New Yorker Clubs wie zum Beispiel Paradise Garage, geprägt durch so DJs wie Larry Levin, François Kevorkian, ich habe keine Ahnung, ob man den so ausspricht, und Eric Kappa, ebenfalls eine wichtige House-Szene. Und die Paradise Garage war Namenspate für die disco-orientierte House-Variante des Garage House. Auch schon mal gehört, bestimmt. Ne? Genau. Also ein essentieller Bestandteil war eben für House als eigenständiger Musikstil die extreme Formalisierung der musikalischen Struktur durch fast ausschließliche Verwendung von Sequenzen, deren Längen Potenzen zur Basis 2 sind. Also alle 8 Takte verändert sich durch das Hinzufügen oder Wegnehmen einzelner solcher Sequenzen Klangbild. Das ist so ein bisschen Mathe. Ja. Ne? Brüche werden auf die Weise vermieden. Man hat also immer so ein ungefähr gleichbleibendes Gerüst. Ne? Genau. Und das ist gut nachzuempfinden für den Dancer. Ja. Und ja, das so mal so zu der Machart. Vocals gab es natürlich trotzdem und gibt es nach wie vor und werden eben aber auch ganz gezielt eingesetzt. In einem klassischen House-Song würden Vocals zum Beispiel niemals mitten in so einer Sequenz beginnen, sondern meistens am Anfang, ne? Und dann irgendwann nochmal aufgegriffen. Ne? Die Längen sind auch meistens eben eher Club ausgelegt, also eine House-Maxi hat dann eben auch eine ausgedehnte Länge von über 5 Minuten meist und ist eben nicht Radio unbedingt tauglich. So, dann gibt es meistens noch ein Radio-Edit, da ist das Ganze dann auf 3 Minuten runtergekürzt, genau. Dies und die angesprochene Formalisierung der musikalischen Struktur machen es dem DJ natürlich leichter, mehrere House-Platten in einer Geschwindigkeit aneinander anzupassen. Das sogenannte Beat-Matching, was heute ja der Computer teilweise übernimmt, was ja auch in der Szene nicht so angesagt ist. Ne? Weil wenn du es mit Platten machst, musst du es schon selber regeln.
Ja, musst du selbst raushören,
genau,
wie es passt.
Genau. Ne? Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Genau, eine wichtige
Sache. Gibt es bekannte Hits, die jetzt auch jemand kennt?
Auf jeden Fall, ja. Wir können wir auf jeden Fall verlinken. Zum Beispiel Move Your Body ist so ein Hit, den wirst du auch mit Sicherheit kennen, wenn du es hörst. Oder My House is Your House and Your House is Mine ist so ein Satz, der eigentlich so das Chicago Warehouse so auf den Punkt bringt, sozusagen. Genau. Es war schon also fast eine spirituelle Qualität, die diese Partys da hatten. Ne? Genau. Ja, was dann passierte, es entwickelte sich in Großbritannien eine Sache, nämlich Acid House. Und Acid House, noch mal kurz als Abgrenzung zu dem House- und Techno-Sound, ist auch wieder einen Four-to-the-Floor-Beat einerseits, also wieder die durchlaufende Bassdrum, aber in der Regel wird hier mit der zwei Roland Drum Machines gearbeitet. Roland ist der Hersteller von Drum Machines bis heute und diese Dinger sind damit in den Zenit, in den ewigen Olymp der Drum Machines aufgestiegen. Du kannst heute eine sogenannte TR-808, wenn du noch eine Original Roland TR-808 bekommst, du kannst sie nicht mehr bezahlen. Mhm. Also die kosten mittlerweile ein Vielfaches von dem, was die damals neu gekostet hat. Ne? Soweit sind die mittlerweile Kult. Ne? Ja, das eigentliche Merkmal jetzt von Acid House ist zum Beispiel dieser Acid Sound und der wiederum kommt auch von einem Roland-Gerät, nämlich von dem Synthesizer 303, TB-303. Das ist dieses typische, diese Zirp-Sounds, die hast du halt hauptsächlich bei Acid House. Ne? Ja, die 303 halt so ein Synthi, der auch heute tausendmal nachgebaut wurde, weil das auch so ein Kultgerät geworden ist einfach und durch dieses stark modulierte Blubbern und Zwitschern, das war so der Signature-Sound von Acid House. Ne? Und ja, oftmals wurden so kurze Tonsequenzen monoton wiederholt, die dann eben in so einer Endlosschleife dann moduliert wurden durch diese Synthi, durch diesen Synthesizer, was zu tranceartigen Effekten beim Zuhörer führen kann. Im Gegensatz zu Chicago House sind bei Acid House also kaum noch Disco-Einflüsse zu spüren. Ne? Und die eigentlichen Erfinder des Acid House im Kontext der US-amerikanischen Clubkultur, da gelten DJ Pierre und Earl Spanky Smith aus Chicago lustigerweise auch wieder. Und die hatten einen 15-minütigen Drumtrack programmiert, zu dem DJ Pierre mit seiner 303-Synthi da rumgespielt hat. Und sie gaben dem Track den Namen In Your Mind. Und haben so Ron Hardy, DJ Ron Hardy gegeben. Der hat im Chicagoer Club Music Box aufgelegt und in sein Set eingebaut. Und das aufgeschlossene Publikum hat das Stück also euphorisch aufgenommen. Und der Legende nach sprach das Publikum bald nur noch von Ron Hardys Acid Tracks. Und der Name kam angeblich in Anlehnung an den Acid Rock zustande, der schon mit ähnlichen Sounds experimentierte. Und das Publikum verband Acid aber eher mit der Droge Acid, nämlich LSD. Ne? Und die Musik, die viele an ihre LSD-Trips erinnerte, tat ihr Übriges dazu. Ja, und auf Acid Tracks folgten 86 bald die ersten regulären Veröffentlichungen des neuen Stils. Zum Beispiel von Sleazy D, I've Lost Control. Können wir auch alles verlinken. Ja, ja und Acid House löste in Chicago House bald in der Popularität ab und wurde schnell zum Eckpfeiler der amerikanischen Underground-Szene. Ja, und der Onkel Marshall Jefferson, der unter dem Projektnamen Future weitermachte, hat dann in der Richtung also auch noch einige Tracks nachgesteuert. Future versuchten sich aktiv gegen das Drogenimage des Acid auszusprechen. So enthielt die B-Seite von Acid Tracks das Stück Your Only Friend, das von einem Kokainopfer handelt. Ja, die Tracks werde ich mal noch mit verlinken. Ja, und dann kam der große Boom in Europa und Großbritannien, 1987. Zur gleichen Zeit brachten britische DJs den House-Sound von ihrem Ibiza-Urlaub erstmals mit nach England und Paul Oakenfold, der Name sagt dir vielleicht noch was, ja, zum Beispiel auch mit New Order zusammen produziert. Der hat dann angefangen, diese Musik eben zu spielen und die verbreitete sich wie so ein Lauffeuer.
Kam nicht auch das Smiley in dem Zuge irgendwie auf?
Kommt jetzt gleich, genau. Überall öffneten so Hausclubs, wie zum Beispiel die Hacienda in Manchester. Und da gab es so ein paar, Pampa Provalium habe ich eben schon erwähnt, oder Uchi Coochie von Baby Ford, Jack Your Body von Steve Hurley kennst du wahrscheinlich auch noch, ne? Das waren so die ersten Knaller-Dinger. Und zu Beginn des Jahres 88 begannen immer mehr Alternative und später auch Massenmedien über die Acid House Partys zu berichten. Und im Laufe des Jahres sollte dieser Medienhype zur größten britischen Jugendkultur seit Punk führen und als Second Summer of Love in die Geschichte eingehen. Ja, und auf dem europäischen Festland tanzte man mittlerweile zu Acid-Rhythmen wie Essexpress oder The Only Way Is Up von Jazz oder Beat This von Warm to Bass. Genau, und auch Deutschland erlebte eine Acid-House-Welle, die sogar im Jugendmagazin Bravo stattfand. Und in Berlin zählt das ansässige Club UFO, war der erste Club in Deutschland, der das regelmäßig rauf und runter gespielt hatte. Von den späteren Betreibern des Tresors wurde das Ding betrieben. Ja, und in Großbritannien war dann der kommerzielle Ausverkauf schnell wieder zu Ende auch. Mit der aufkommenden Hausmusik kam auch erstmals das Amphetamin-Derivat Ecstasy nach England und verschaffte den Tänzern ein einzigartiges Erlebnis. Und dann gingen diese Drogenexzesse eben auch durch die Presse und die Polizei führte wiederholt Razzien durch und löste Partys auf. Und die Smiley-Artikel, die massenhaft überall verkauft wurden, verschwanden aus Imagegründen wieder aus dem Sortiment der Warenhäuser. Ja, und der BBC weigerte sich 88 dann auch, den aktuellen Spitzenreiter der britischen Charts von D-Mob, We Call It Acid, das kennst du auch, das ja. ist das nämlich, ja. ne, das, was du eben ja. schon zitiert hast, weigerten die sich zu spielen. Ja, und so hatte dann das Ganze doch ein abruptes Ende gefunden. Mhm. Genau. Ja, wir werden mal so, ich werde mal so ein paar Dinger da noch verlinken. Ja. Im Prinzip haben wir heute bei House und so, da haben wir natürlich alle Einflüsse. Mhm. Aber es gibt immer auch noch diese Genres wie Acid House, wie Chicago House, sind also durchaus immer noch aktiv. Mhm. Ne? Und es gibt mittlerweile, was weiß ich, Deep House, Progressive House, Schamitot House.
Ne? Hat sich etabliert, also ja. als Musikrichtung.
Total, mhm. genau. Ja.
Nice.
Nice. Ja. Ja, so viel zu Acid House. Ich habe erst überlegt, ob ich einen Track spiele, aber ich denke, das packen wir in die Linkliste, da könnt ihr euch selber ein bisschen durchskippen, wenn ihr wollt. Ich hätte jetzt noch einen Track, der eher Basisarbeit geleistet hat, weil er nochmal aus dem Bereich Italo-Disco kommt. Mhm. Und da wir ja wissen, Italo-Disco war noch vor Acid House, müssen wir das ein bisschen als Inspiration. Ich habe den aus zwei Gründen ausgewählt. Erstens, weil es wirklich auch wieder so ein Grenzgänger ist zwischen Italo-Pop und Italo-Disco. Mhm. Es ist also ein ganz schmaler Grat hier wieder. Und natürlich, weil die gute Frau, die das singt, deinen gleichen Vornamen trägt.
Aha,
sie heißt nämlich Natascha.
Guck.
Und zwar Natascha King. Ich weiß nicht, wird dir,
Nein, sag mir nicht.
Wird dir wahrscheinlich nicht sagen. Nee. Der Track ist auch eher nicht so ein Gassenhauer gewesen. Ich habe ihn entdeckt auf einem, ich habe dir erzählt oder euch erzählt von diesen vorgemixten Platten, ja, die es genau. damals gab. Und es gab nämlich außer den Italo Bootmixes noch eine Mixreihe, die war so ein bisschen undergroundiger, die hieß Italo Beat. Mhm. Und das waren Mixes, die gingen teilweise über eine halbe Stunde auf einer Schallplattenseite. Da waren dann, keine Ahnung, 30 Songs verwurstet. Mhm. Und da konnte man dort die ein oder andere Perle entdecken, die noch nicht totgenudelt war. Und ich finde es eigentlich eine Schande, dass dieser Song nicht mehr Aufmerksamkeit erhalten hat, weil er ist für mich sowas von die Essenz der 80er. Deshalb freut euch jetzt und du dich auf deine Namensvetterin Natascha King mit On Ice.
Magic in the air, feeling light, bird in the sky. Tender leaves sing windy songs to the night. Wanna dance on ice?
I am skating.
I am skating.
I am skating.
Ja. So viel dazu.
Das war doch schön,
war
oder?
Schön, war schön.
Das hast du kommen, das hast du unter einem Pseudonym veröffentlicht, oder? Psch.
Jetzt ist darf ich drüber reden?
Ich darf nicht drüber reden.
Du, wir sind fast am Ende, aber ich dachte, weil du vorhin Matthias Rust erwähnt hast, in dem Schnelldurchlauf sozusagen, dachte ich, muss mal diesem Freak noch mal 2 Minuten widmen, denn ganz klar, also so verrückt wie der war kaum einer in den 80ern.
Ja.
Ich weiß nicht, wie du den damals aufgenommen hast, als aber als Freak, ne, der tauchte irgendwann auf dem Roten Platz, dann dachte ich, was ist denn da los?
Ja.
Und irgendwie war dann auch schon wieder verschwunden.
Ja.
Aber ich finde so diese Hintergrund, genau, wobei du von 4 Jahren gesprochen hast, das Ganze wurde ein bisschen verkürzt tatsächlich.
Ja.
Also so lange war er dann doch nicht im Knast. Aber ja, es begab sich 1987 das Ganze, im Mai 87, als der junge 18-jährige Matthias Rust, eigentlich begann es schon seit 86. Matthias Rust sah im Fernsehen und las wahrscheinlich auch davon, von den Friedensverhandlungen zwischen Gorbatschow und Reagan und wie diese gescheitert waren. Ja. Und er dachte sich, das kann nicht sein. Okay. Der Frieden muss irgendwie über die Welt kommen. Und inspiriert, wie es hieß, von Perry Rhodan.
Das ist
hat
ja
sich
geil.
Matti Rust gedacht, tada, ich muss helfen. Und er ersann einen Plan. So, der Junge konnte fliegen, also er hatte irgendwie schon einen Flugschein gemacht und hatte bei seiner, weiß nicht, wie nennt sich das, da muss man sich ja irgendwo auch anmelden, wenn man irgendwie in die Luft gehen möchte.
Ja,
ne?
Ja.
Und hatte dann einen Skandinavien-Trip angemeldet. So, was er gemacht hat.
Ja,
ein bisschen abgekommen vom eigentlichen Kurs. Nein, er hatte geplant, über Reykjavik und Helsinki in Moskau zu landen.
Ja.
Und diese Route nahm er dann eben auch. Als er dann auf russischem oder sowjetischem Gebiet war, hat er sich dann einen Motorradhelm aufgesetzt, weil er sich dachte, okay, falls ich abgeschossen werden sollte, erhöht dieser Motorradhelm vielleicht die Chancen, dass ich den Absturz überlebe. Ich finde, so fängt es schon mal an.
Das ist schon geil.
Auf dem Cockpit hat er ein Bild seines Cocker Spaniels kleben. Ich sag ja, Freak. So, und er selbst hatte sich gedacht, okay, ich muss das ja irgendwie auch einigermaßen sicher angehen und hat er dann eine Flughöhe angenommen, wo er sicher sein konnte, dass er von den sowjetischen Radargeräten erkannt wird.
Ja.
Das passierte auch und es waren auch schon Düsenjets quasi in die Luft gestiegen, um ihn irgendwie abzufangen.
Ja.
Aber er hatte Glück. Glück und Unglück, muss man sagen. Nein, nein, nein. Also wie gesagt, das Abwehrsystem hatte ihn erfasst.
Ja.
Aber zur gleichen Zeit stürzte eine Tupolev, eine Transportmaschine, ab, sodass dann Hilfshelikopter in die Höhe schossen für diese abgestürzte Tupolev. Und obwohl Rust schon auf dem Radar zu sehen war, mussten die Düsenjäger wieder abdrehen sozusagen, weil weitere Angriffskommandos fehlten, weil sich eben plötzlich alles auf diese abgestürzte Tupolev konzentrierte und Rust war vom Radar verschwunden.
Krass.
Das war sein großes Glück. Somit konnte er quasi unbemerkt auf dem roten Platz landen. Ausgestiegen. Hallo, da bin ich.
Geil.
Hier kommt der Frieden.
Naja,
also so lustig war es dann eben doch nicht, denn wie du schon gesagt hast, er bekam 4 Jahre Haft dafür, wurde aber bereits nach 432 Tagen entlassen.
Oh.
Aber das Ganze hatte dann doch auch Folgen innerhalb des sowjetischen Militärsystems.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Lustig und interessant fand ich, dass der bekannte Autor Wladimir Kaminer damals als junger Mann in der Sowjetunion Dienst geschoben hat.
Ja.
Und der berichtete später, als er dann schon hier als Autor berühmt war, von den Spätfolgen dieser Affäre sozusagen.
Ja.
Es hieß dann nämlich, okay, irgendein Depp hat es nicht geschafft, diesem Typen Einhalt zu gebieten. Es kann nicht sein, dass ein Feind irgendwie bei uns landet, ohne dass wir davon was mitbekommen.
Ja.
Somit mussten auch einige ihre Posten räumen. Unter anderem wurden 2000 ranghohe Offiziere entlassen.
Oh, krass.
2000 ranghohe Offiziere wurden entlassen im Zuge dessen. Unter anderem dann auch der Verteidigungsminister und seine Stellvertreter, die auch ihre Posten räumen mussten.
Ja.
Also das Ganze hatte nochmal einen fetten
Impact
auf das sowjetische Verteidigungssystem sozusagen. Ja.
Ja.
Ja, das war die Geschichte um Matthias Rust. Ich fand das irgendwie, das musste noch Erwähnung finden.
Ja, super. Das wusste ich auch.
Das ist echt. Also ja, das war ein Himmelfahrtskommando, das er zum Glück überlebt hat, muss man sagen.
Ja, ja, ganz viel Glück gehabt. Ne?
Ja.
Und ja, Zufälle.
Man hat noch genau vor Augen, wie er aus seiner Cessna steigt. Und dieser Teenie.
Ja.
Ja, und damit, glaube ich, beenden wir einfach mal jetzt diese Folge.
Was wir euch im selben Zug schon sagen können, ist, dass es einen dritten Addendum-Teil geben wird.
Wir sind nämlich nicht durchgekommen mit all unseren Themen.
Richtig.
Wir hatten noch ein bisschen was dabei.
Genau, wir hatten noch was in petto.
Ja.
Und da wir ja auch noch vor Weihnachten uns noch mal hören.
Mhm, mit einem Spezial, über das wir jetzt noch nicht sprechen dürfen.
Richtig, das ist noch Top Secret.
Top Secret.
Werden wir das dann euch erst kurz wenn es soweit ist.
Genau, wenn ihr es dann hört, dann wisst ihr, worum es geht.
Genau.
Aber wir haben auf jeden Fall noch ein Weihnachtsgeschenk für euch, davon sprechen wir gerade.
Ja.
Und im Zuge dessen werden wir auch noch mal eine letzte kleine 80er-Jahre-Folge nachschieben.
Genau.
Ja.
Ja. Und da du eben hier gerade noch mir so eine Steilvorlage geliefert hast, hätte ich noch einen Song zum Ausklang.
Ach, gibt's nicht, ja.
Aber nur, wenn ich darf.
Ja, klar.
Okay, du sagtest eben Perry Rhodan. Mhm. Ne? Ich bin letztens wieder über einen Komponisten gestolpert, der wirklich Teile meiner Jugend mitgeprägt hat, durch die Musik, die er gemacht hat für Hörspiele.
Mhm.
Zwar für zum Beispiel die 3 Fragezeichen,
ja,
und für TKKG und für die 5 Freunde.
Mhm.
Und für fast alle, ja. Ich rede von Carsten Bohn, der Name wird er wahrscheinlich nicht sagen, der ist auch damals unter einem Pseudonym aufgetreten. Und hat einen Track gemacht, der da heißt Perry Rhodan, weil er hat nämlich auch die Perry Rhodan Hörspiele vertont. Mhm. Das wusste ich zum Beispiel nicht, weil Perry Rhodan Hörspiele habe ich nicht gehört. Aber den Track, den kannte ich durch die 3 Fragezeichen und durch die 5 Freunde, und weil es würde auch überall anders verwurstet. Und das Stück heißt auch einfach Perry Rhodan. Und zwar hören wir Perry Rhodan Part 2. Und damit verabschieden wir uns vom Addendum Part 2 und wünschen euch
alles Gute.
Alles Gute für die Zukunft. Und überhaupt.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Pump up the volume, dance.